Der Predigtext steht in Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Text aus Jeremia. Ein Text, den wir als Christen verstehen, dass es eine Vorhersage ist auf Jesus, wie viele Weissagungen im Alten Testament. Aber ich möchte eigentlich ganz anders einsteigen, nämlich mit der Frage, wie weit reicht dein Blick der Hoffnung gerade? Wie weit reicht dein Blick der Hoffnung gerade? Also meine Gedanken waren gerade bei der Hoffnung bei der Bratwurst und der Hoffnung, dass wir unsere Brötchen noch kriegen. Manchmal sagt man es ja auch so, ne? Der denkt nur von hier bis zum Mittagessen. Manchmal ist unsere Hoffnung auch nur so weit bis zum Mittagessen. Hoffentlich gibt es heute was Gutes. Der Rest des Tages kann man abhaken, aber hoffentlich gibt es wenigstens was Gutes zu essen. Für andere von uns, ich glaube viele, reicht unser Blick im Moment auf die Zeit nach Corona, oder? Wo wir denken, hoffentlich ist das bald vorbei mit dem Lockdown und Kontaktbeschränkungen. Aber erstmal scheint es ja noch schlimmer zu werden. Ich hoffe, aber obwohl die Hoffnung da klein ist, ich hoffe vor allem aber, dass unser Blick weitergeht als nur dahin. So denke ich an die von uns, die Eltern sind. Dass wir sozusagen diese Hoffnung haben und diese Hoffnung leben, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen, die wirklich lebenswert ist und liebenswert. Was ist deine Hoffnung gerade? Hast du Hoffnung für diese Welt oder sagst du, die ist klein? Meine Hoffnung ist im Moment echt klein. Und die spannende Frage ist, auf wen ist dabei deine Hoffnung gerichtet? Ja? Manche hoffen ja im Moment auf die neue Bundesregierung und die alles besser machen will in Sachen Klimaschutz. Denn auch das ist ja ein Thema. Ne? Wie haben wir Hoffnung für diese Welt angesichts dessen, was da so ist? Für andere ist das eher ein Blick der Sorge. Ne? Was soll das werden mit dieser Regierung? Oder das kann ja nur noch schlimmer werden. Wie immer, im Hintergrund dieses Textes, den wir gerade gehört haben, steht auch ein Regierungswechsel. Ja, das ist allerdings kein demokratischer Prozess, in dem einer abgewählt wird und ein neuer gewählt wird, sondern der jüdische König Joachim und sein Sohn Joachim, der ihn dann auch beerbt, die haben taktiert. Ne? Das kleine Land Juda, Israel war ja schon erobert worden von den Assyrern und jetzt geht es um diese Großmächte der Babylonier im Osten und die Ägypter im Südwesten. Und dieses kleine Land ist zwischen diesen beiden Großmächten eingekeilt. Und sie taktieren so, dass sie eben abwechselnd mit den Großmächten paktieren. Ne? Erst mit den Babyloniern und zahlen Abgaben und dann mit den Ägyptern. Und die Abgaben bewirken, dass sie sozusagen selbstständig bleiben können, relativ. Das lassen sich die Großmächte was kosten. Und das Ganze geht zulasten des Volkes, die nämlich diese Abgaben zahlen müssen, natürlich in Form von Steuern. Aber sie sorgen dafür, dass sie sozusagen an der Macht bleiben. Aber dieses Taktieren geht nicht gut. Ne, dieser Wechsel von dem einen zum anderen, das nimmt der babylonische Großkönig dem jüdischen König übel. Und nachdem er den ägyptischen Pharao besiegt hat in einer Schlacht, denkt er, jetzt rechne ich mit seinen Bundesgenossen ab und belagert Jerusalem. Und letztlich öffnet man ihm nach einer längeren Belagerung die Tore, um Schlimmeres zu verhindern. In der Hoffnung, dass sie dann nicht alles niederbrennen. Und das tun sie auch nicht, aber sie plündern den Tempel und den ganzen Schatz und führen Tausende von Menschen, gerade aus der Oberschicht, samt dem König und seinem Sohn in die Verbannung. Die müssen jetzt eben in Babylon leben, wo sie besser unter Aufsicht stehen. Die sind nicht da eingekerkert, aber zumindest müssen sie fern der Heimat leben. Und stattdessen wird eben ein Regierungswechsel erzwungen. Ein Verwandter des Königs wird als neuer Regent eingesetzt. Sozusagen ein König, ein Regent, ein neuer Herrscher von Gnaden des Großkönigs in Babylon. Für manche Menschen war die Hoffnung, jetzt wird es irgendwie wieder besser, zumindest kein Krieg mehr. Andere stöhnten zwar, ne, denn die Abgaben wurden noch mehr, aber die hatten so die Haltung, stillhalten, so Augen zu und durch, dann wird es schon irgendwie werden. Das normalisiert sich schon irgendwie. Doch das Prophetenwort hier von Jeremia entlarvt diese Einstellung. Nichts wird einfach wieder gut werden. Weder Recht noch Gerechtigkeit, die ja schon zu oft auch von den Herrschenden verletzt waren. Ich habe ja ein bisschen das geschildert. Und die Propheten hatten es auch immer wieder kritisiert. Und auch direkt im Vorfeld unseres Textes werden die Hirten kritisiert. Und die Hirten sind nicht die, die irgendeine Schafherde aufpassen, sondern ein Bild für die Herrschenden, die im Grunde sich selbst weiden, vor allem für sich sorgen und eben, dass ihre Herde zerstreut wird, nicht für ihre Herde sorgen. Aber Jeremia setzt nicht die Hoffnung auf einen Regierungswechsel, sondern erst recht setzt seine Kritik hier an diesem neuen Regenten. Er hat diese Hoffnung nicht, dass jetzt alles gut wird. Nein, faire Verhältnisse werden sich nicht von selbst einstellen. Und Gott zeigt ihm in dieser Situation, diese Vorherrschaft der Babylonier, die geht nicht einfach so mal schnell eben vorbei, sondern wird lange dauern, 2 Generationen lang. Und tatsächlich waren es 70 Jahre, waren es, bis die Perser sozusagen wiederum eroberten und so weiter. Und dann die Menschen in Freiheit ließen wieder. Der Blick Jeremias ist größer. Gott schenkt ihm so einen Blick auf die Zeit, die vergehen wird. Aber der Blick Jeremias ist auch größer. Damit ist es nicht damit getan, dass es einen besseren Staatslenker gibt, einen fähigeren König. Und ihm wird deutlich, weder Aktionismus ist angesagt, noch Nichtstun macht die Sache besser. Sondern hier brauchen wir Gottes Hilfe. Hier brauchen wir Gottes Hilfe. Gott selbst muss und er wird eine Veränderung schenken. Und das wäre so wichtig auch für unser Volk, oder? Dass wir unsere Hoffnung gerade in solchen schwierigen Situationen auf Gott setzen. Er selbst muss helfen. Nicht ein Regierungswechsel. Und Jeremias Hoffnung ist es, Gott selbst wird einen König schicken, der in Recht und Gerechtigkeit regieren wird, der seinem Volk Befreiung schenkt, Gottes Messias. Und dieser Gedanke, der wird den Propheten gerade in dieser harten Zeit geschenkt. Dieser Gedanke eines Messias, den Gott selbst schickt, der von Gott Gesandte und Gesalbte und Eingesetzte. Ich glaube, wenn man die Texte liest, dass Jeremia immer noch zu innerweltlich gedacht hat dabei. Ein Herrscher auf dem Thron Davids. Er denkt immer noch an einen starken König, aber einen, der unmittelbar von Gott eingesetzt ist. Erst nach und nach in dieser langen Zeit der babylonischen Gefangenschaft wächst, indem Gott immer wieder es Propheten deutlich macht, wächst dieser andere Gedanke. Es geht um einen ganz anderen König. Das sind die Weissagungen bei Jesaja vor allem, die wir finden, dass da ein Kind geboren wird. Was soll denn an einem Kind das Neue sein? das Bessere. Und dann ist die Rede davon, diese Prophetie von Sachaja, ja, nach der Tochter Zion gedichtet ist. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, sanftmütig und auf einem Esel reiten. Und jeder, der ein bisschen mitdenkt, weiß, das ist kein weltlicher Herrscher. Die reiten auf einem Schlachtross, auf einem Streitwagen, auf einer Kutsche, wie auch immer. Aber doch nicht auf einem Esel. Der Esel ist das Zeichen der Demut. Ein ganz anderer König, ein sanftmütiger, ein Schwacher. Und tatsächlich bei Jesaja finden wir dann gerade in diesen Texten, die er in dieser Zeit bekommt. Das finden wir, die Texte bei Jesaja 40 folgende. Da finden wir gerade diese Vorhersagen, es wird ein König sein, der leiden wird für sein Volk. Ein König, der leiden wird für sein Volk, der Krankheit und Sünde auf sich nimmt. Ein ganz anderer Herrscher. Weil Gottes Liebesherrschaft eine so andere ist, weil Gott weiß, dass alle Formen von menschlicher Herrschaft doch an ihre Grenzen kommen. Dass alles Bemühen, das Böse mit Gutem zu überwinden, an Grenzen kommt. Dass die Verantwortlichen, dass die Verantwortung wahrnehmen, und das gilt bis heute, so souverän sie sich auch geben oder Sicherheit ausstrahlen wollen, oft viel zu kurz blicken. Weil sie oft auf ihren Teller blicken, auf die nächste Wahl. Oder auf das, was sie bis dahin verstanden haben. Und wie bringe ich das zusammen, die unterschiedlichen Interessen und so weiter. Weil Verantwortung immer auch Versagen einschließt. Und dabei ist es egal, ob dieses Versagen aus Egoismus geschieht oder einfach nur aus Kurzsichtigkeit. Ja? Aber das ist Teil von Verantwortung. Und Teil von Macht, auch wenn es kein Mächtiger gerne zugibt. Darum wählt Gott einen anderen Weg. Und so greift Jesus das auf. Und er nimmt diese Prophetien auf und er reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und viele haben es verstanden, dass er damit die alte Prophezeiung wahrmacht. Es ist dieser Friedensherrscher, der da auf einem Esel reitet. Es ist der von Gott Gesandte, der so anders regieren wird und will. Er erfüllt die alten Weissagungen. Seine Herrschaft der Liebe besteht nicht darin, dass er herrscht, sondern darin, dass er erduldet. Seine Herrschaft ist Schwachheit. Er trägt auch uns alle in mancherlei Versagen, indem er das Böse auf sich nimmt, indem er leidet für unsere Schuld. Seine Gerechtigkeit besteht darin, dass er da, wo Menschen das erkennen, wo wir erkennen, die Grenzen unserer Verantwortung oder unserer Fähigkeit, Verantwortung wahrzunehmen, wo wir unser Versagen erkennen, unsere Schuld, dass er uns Vergebung zuspricht und uns so gerecht macht, einen Neuanfang ermöglicht. Das haben manche verstanden und damit begann dieser neue Glaube. Und doch gibt es viele, die das bis heute immer noch nicht verstanden haben, obwohl wir uns Christen nennen. Dass wir immer noch nach dem starken Mann suchen, der alle Probleme aus der Welt schafft. Ich wünsche uns, dass wir diesen so anderen Weg Gottes erkennen, für uns entdecken. Dass wir unser Leben diesem Gott anvertrauen, dass wir in ihm die Kraft finden, auch Böses zu überwinden. Dass uns aber auch bewusst wird, dass wir Teil von diesem sind in dieser Welt, auch von dem Bösen. Und dass man manches einfach vergeben muss, weil wir wissen, dass auch uns in mancherlei Hinsicht auch vergeben werden muss. Wie gesagt, ich glaube, dass Jeremia noch nicht diesen vollen Blick hatte. auf das, was Gott durch Jesus tun würde. Aber Gott schenkt ihm schon einen unglaublich weiten Blick, ja, dass Gott nicht kurzfristig handelt. Und dass Gott viel weitere Absichten hat, als eine Situation zum Guten zu wenden. Und das wird deutlich einige Kapitel später, wo Gott dem Jeremia den neuen Bund zeigt, dass er einen neuen Bund mit uns schließen will. Nicht den alten Bund, der daran bestand, dass da Regeln sind, die wir einzuhalten haben und die wir oft nicht einhalten. So wichtig es auch ist, dass wir diesen Maßstab haben, die 10 Gebote, an denen wir uns orientieren immer noch. Aber von dem wir wissen, dass wir doch auch immer wieder versagen werden. Und so wird deutlich, der neue Bund besteht darin, dass er uns seinen Bund, seinen Willen ins Herz schreibt. Dass es nicht um äußerliche Einhalte von Regeln geht, sondern dass wir seinen Willen er uns ins Herz gibt. Was hat das mit diesem so anderen König zu tun? So, es geht nicht darum, dass uns Gott durch Stärke seinen Willen aufdrückt. Dass er mit Gewalt Recht und Gerechtigkeit durchsetzt. Und dass er auch nicht will, dass mit Macht sein Wille durchgesetzt wird. Das funktioniert schon zum einen oft gar nicht, weil Macht und Gewalt oft nur Widerstände auslösen. Das erleben wir jetzt ja gerade, ne, bei dem Impfen. Sondern er will uns seinen Willen ins Herz legen. Damit wir erkennen, was gut ist. Dass wir erkennen, was dem Willen Gottes entspricht. Aber jetzt können wir einwenden, das wissen wir doch oft gar nicht. Das ist auch Teil des Problems, dass wir oft darüber unterschiedlicher Meinung sind, was jetzt richtig ist und falsch. Das ist so. Das ist immer was, was immer wieder auch errungen werden muss. Ja. Und das haben wir jetzt gerade erlebt, ne? Als wir diskutiert haben darüber, worum geht es hier? Wie können wir im Moment in dieser Situation miteinander umgehen? Und da haben wir Unterschiedlichkeiten, nicht? Und als wir eigentlich ursprünglich mal einen Brunchgottesdienst feiern wollten und doch die Mehrheit von uns im Bezirksausschuss gesagt hat, das können wir im Moment nicht verantworten. Es geht nicht darum, dass wir es nicht dürfen. Ne, Restaurants machen das ja auch. Irgendwie hätten wir das hingekriegt. Aber es geht darum, wie können wir verantwortlich umgehen? Und doch, wie können wir trotzdem Gemeinschaft leben? Und darum diese Bratwurst-Idee. Zu sagen, wir möchten trotzdem ein Stück Gemeinschaft haben miteinander. Und müssen mal einen Weg finden, dass wir möglichst viel auf diesem Weg mitnehmen können. Ja. Und es geht nicht darum, was wir dürfen, sondern wie können wir es verantworten. Ja. Und das müssen wir miteinander sehen. Und wie können wir, tatsächlich, wir haben eine Bandbreite von Menschen, die eher vorsichtig sind und eher Menschen, die sagen, ist doch nicht so wild, kriegen wir schon hin. Hauptsache alle geimpft oder so. Wir müssen trotzdem diesen Weg miteinander sehen. Ja. Und so ist, glaube ich, diese ganze Corona-Geschichte auch ein Beispiel, wo wir das lernen. Wie können wir eigentlich miteinander umgehen? Und da können wir über vieles diskutieren, wo wir nicht wissen, wie Gottes Wille ist, aber wenn wir schon schaffen, wenigstens das zu leben, was wir verstanden haben. Nämlich, dass es darum geht, dass wir mit unserer Unterschiedlichkeit miteinander umgehen. Dann ist schon viel gewonnen. Gott will, dass wir die Kraft haben, seiner Liebe entsprechend zu handeln, jeder auf seine Weise das Böse durch Gutes zu überwinden, jede auf ihre Weise, da wo sie steht, für etwas mehr Gerechtigkeit zu sorgen, das, was ich erkannt habe, zu leben. Und das ist der bessere Weg, als irgendwas mit Macht oder Gewalt durchzusetzen. Gott hat eine Hoffnung für diese Welt, er traut uns etwas zu und er gibt uns seine Kraft, die Kraft der Liebe. Aus ihr heraus können und sollen wir handeln. Also es geht nicht um Aktivismus, aber eben auch nicht darum zu sagen, Augen zu und durch. Er will uns diesen realistischen Blick schenken. Das wird uns nicht immer gelingen, seinen Willen zu leben. Natürlich ist da immer noch genug an Egoismus und Trägheit in uns. Und eben diese Augen zu und durch Mentalität, die ist da in uns. Und manchmal ist die Hoffnung einfach zu klein. Ist unser Blick eben zu kurz? Das ist so und wird so sein. Aber auch da ist der König für uns da, der König des Friedens. Und das ist Advent. Er kommt hinein. Er kommt hinein auch in unsere Schwäche. Er trägt uns durch. Und so ist meine Hoffnung. Er trägt uns auch durch diese Zeit, die uns so viel Mühe macht. Aber er will mehr als nur durchtragen. Er will uns diesen weiten Blick schenken. Diesen Blick, der eben nicht nur bis zum Mittagessen reicht. Diesen Blick, der eben auch nicht nur bis zu einem irgendwie gearteten Ende von Corona reicht. Wir werden noch lange damit umgehen müssen. Es ist ein Blick, der bis in die Ewigkeit reicht. Und es ist eben immer ein Blick, der auf ihn gerichtet sein soll als erstes und dann auf den anderen. Und sein Licht der Hoffnung scheint hinein in diese Welt, da wo wir auf ihn blicken. Und er will durch uns in diese dunkle Welt scheinen und darin es etwas heller machen. Das schenke euch, Gott, diesen Blick der Hoffnung immer wieder neu.